Am Sonntag vor 2 Wochen sorgte das Abschneiden der Rechtsradikalen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg für Furore. Im nördlichsten Bundesland erhielt die DVU auf Anhieb 6,3% Anteile. In Baden-Württemberg kamen die Republikaner auf 10,9% der abgegebenen Stimmen. Das Abschneiden der Rechtsradikalen wurde hier im Info in den letzten Wochen bereits verschiedene Male analysiert. Dabei standen stets sozioökonomische Erklärungsmuster oder die von den herrschenden Parteien angefachte Asyldebatte im Mittelpunkt.
Heute soll versucht werden, das Abschneiden der Rechtsradikalen unter einem anderen, einem geschlechtsspezifischen Aspekt zu beleuchten. Dazu erst einmal ein paar Zahlen über das unterschiedliche Wahlverhalten von Männern und Frauen bei den letzten Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Laut Auskunft des Statistischen Landesamtes in Stuttgart stimmten in Baden-Württemberg bei der Europawahl von 1989 12,2% der Männer für die Republikaner, dagegen nur 6,3% der Frauen. Insgesamt erhielten die Reps landesweit 8,7% der Stimmen.
Bei der Bundestagswahl vom Dezember 1990 machten insgesamt 114.930 Männer bei den Reps ihr Kreuz, jedoch nur 54.845 Frauen, also weniger als halb so viel. Bundesweit erhielten die Reps 1990 2,2% der Zweitstimmen. Von den Männern wählten 3,1% rechtsradikal, von den Frauen dagegen nur 1,3%.
Was bundes- und landesweit gilt, gilt auch für Freiburg. Nach Auskunft des Amtes für Statistik und Einwohnerwesen der Stadt Freiburg wählten bei der Landtagswahl von 1988 3,2% der Freiburger Männer Republikaner. Jedoch nur 1,4% der Frauen. Bei der Europawahl von 1989 waren es bereits 8,6% der Männer, jedoch nur 5,2% der Frauen.
Fazit: Die Republikaner sind offenbar eine Partei, die mit großer Mehrheit von Männern gewählt wird. Und dies, obwohl es mehr wahlberechtigte Frauen als Männer gibt. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Republikaner die einzige Partei sind, die mehrheitlich von Männern gewählt wird. CDU, SPD, Grüne und FDP werden dagegen mehrheitlich von Wählerinnen gewählt.
Für die jüngsten Landtagswahlen wird erst im Juni mit genaueren geschlechtsspezifischen Aufschlüsselungen gerechnet. Doch hat Infas bereits kurz nach der Wahl bekannt gegeben, dass sowohl Republikaner wie DVU vor allem von jungen Männern gewählt wurden. In Baden-Württemberg von über 20%, in Schleswig-Holstein von 15% der unter 25-jährigen Männer.
Grund genug also, diesem Phänomen einmal nachzugehen und nach den Gründen für das Wahlverhalten der Männer zu fragen. Sind Männer anfälliger für rechtsradikale Parolen, Frauen dagegen eher immun? Wir sprachen mit 2 Soziologinnen der Universität Freiburg, Nena Helferich, Soziologin in der Abteilung Medizinische Soziologie, Schwerpunkt Frauen, und Annette Rommel, Mitarbeiterin des Arbeitskreises Alternative Kultur. Beide sind außerdem Mitglied der feministischen Initiative Wüste Alma. Die erste Frage zielte auf die Gründe, warum vor allem Männer rechtsradikal wählen.
Und wenn man jetzt so die gängigen Thesen, die ich zum Teil eben auch sehr einleuchtend finde, verfolgt, was eben sich im Grunde genommen hinter dieser wesentlichen Themen der Republikaner, nämlich der sogenannten Asylproblematik, verbirgt, dann sind es ja zum Teil einfach die sogenannten Umstrukturierungsprozesse hier innerhalb der Gesellschaft. Also sprich, Arbeitsplatzverlust droht, insgesamt sind es instabile soziale Verhältnisse, wo es also durchaus gerade im Mittelschicht- und unteren Mittelschichtbereich dazu kommt, dass den Leuten der soziale Abstieg droht und so weiter und so weiter. Also alles das, was eben unter diesem Umstrukturierungsbegriff gefasst wird. Und da wäre dann schon die Frage, inwieweit Männer da eher von betroffen sind, weil Männer natürlich hier mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die es natürlich mehrheitlich immer noch gibt, eher so die Garanten und Repräsentanten für das Erwerbsleben sind und natürlich von darüber ihre Identität viel mehr beziehen, also im Wesentlichen beziehen. Und wenn es da dann zu Umstrukturierungen und Veränderungen kommt, die nach unten führen, dass da auch eher identitätsbedrohende Mechanismen dann greifen, die dann wieder aufgefangen werden können in rechten Parolen.
Ich denke, da fehlt noch ein Baustein dazwischen. Was passiert eigentlich, was heißt das eigentlich, bedroht zu sein von Umstrukturierungen für Männer? Und was, auf was verfallen sie dann? Und ich denke, es gibt eine Beobachtung, also die gerade junge Männer betrifft, die eine Affinität haben zu Ausländerfeindlichkeit, zu neuem Nationalismus und so weiter. Und dass die immer davon ausgehen, dass sie einen bestimmten Stolz haben. Und mit ihrem Stolz sozusagen gegen diese Welt, die immer, was vor allem vorneweg die Ausländer, die eine Bedrohung für sie darstellen, stehen. Und dieses Phänomen von so einem Stolz, so von denen lassen wir uns nichts bieten und lassen uns nichts wegnehmen, wir sind deutsch, zu verbunden mit einer ganz spezifischen Ordnungsvorstellung auch, nicht? Also es gibt das Kollektiv und wir ordnen uns da ein. Das ist was, was ich denke, was als Kompensation von so bedrohlichen Situationen vor allem für Männer interessant ist. Und das hat damit zu tun, dass damit natürlich auch bestimmte männliche Werte von jemandsein vertreten werden. Und das ist für Frauen auf die Art und Weise als Motiv schlicht und einfach nicht so interessant.
Die Raps bieten auf komplexe Probleme einfache Lösungen. Ausländer raus, mehr Polizei, Deutschland muss stark sein. Sind Männer für simple Parolen anfälliger als Frauen?
Wir sollten auch so eine Gitterbetrachtung machen. Wir sollten also Frauen in verschiedenen sozialen Situationen angucken und Männer in verschiedenen sozialen Situationen. Und da gibt es, denke ich, so ein Extrem. Männer, die in benachteiligten sozialen Situationen leben und die dann vielleicht eher Deutschland muss stark sein als eine eingängige Parole empfinden, wenn ich mir sicher bin, dass Frauen vor allem in besser gestellten sozialen Situationen dann eher auf die Parole stehen würden, Deutschland muss sanft sein. Also um den Unterschied deutlich zu machen. Also es geht auch um den Inhalt und nicht nur um, es ist einfach und plakativ formuliert. Ich denke, was richtig ist, ist, dass Frauen stärker zum Helfersyndrom neigen, was auch immer den hohen Anteil von Frauen in sozialen Berufen also mit erklärt. Und die, also Frauen oft meinen, dass durch menschliche Beziehungen alles wieder gut werden könnte. Und es gibt so eine Arbeitsteilung in der Lösung von sozialen Konflikten, die Frauen eben die Vermittelnde zuschreibt und Männern dann eben das Durchgreifen. Von daher gibt es da vielleicht schon Affinitäten.
Es gibt ja auch immer noch so Einschätzungen, ich weiß nicht, inwieweit die noch greifen, aber dass Frauen, die halt sowieso eher, also immer auch eine Familienorientiertheit haben und von daher durchaus auch bereit sind, Probleme eher mit so einem privaten Blick zu lösen und zu wahren, dass das auch bei Frauen wahrscheinlich viel eher anzutreffen ist als bei Männern. Also dann eben mit darauf setzen, dass soziale Beziehungen besser funktionieren müssen und jetzt nicht da irgendwie den brachialen Machtapparat in Gang zu setzen. Was aber auch einhergehen kann, eben mit einer entsprechenden politischen Desorientiertheit, weil man halt sich aufs Private stützt und dann halt noch irgendwie so ein Statement dazu abgeht, auch das Asylproblem müsste irgendwie sozial gelöst werden, aber sich im Grunde gar nicht weiter darum kümmert, sondern beim Privaten bleibt. Also so eine Haltung kann auch sehr viele Ambivalenzen mit sich bringen.
Die Frauenprogrammatik der Rap selbst wird von den Soziologinnen als nicht so fürchterlich reaktionär eingeschätzt. Vielmehr vollziehe sich dort eine gewisse Anpassung, die auch Frauen einen Platz, wenn auch nur einen untergeordneten, einräume, etwa den der Fahnennäherin. Ein im Sozialcharakter verankerter Hintergrund der Affinität zum Rechtsradikalismus ist nach Meinung der Soziologinnen das unbewältigte bzw. unterdrückte Verhältnis zur eigenen sexuellen Lust, etwa die Unterdrückung weiblicher Anteile innerhalb der Sexualität des Mannes. Dies mache gerade junge Männer anfällig für rechtsradikale Ideologien. Ein Ansatz einer Veränderung liegt in der Enttabuisierung der Sexualität und einem anderen Umgang mit eigenen körperlichen Bedürfnissen. Ein Ansatz, der jedoch an Grenzen stößt.
Wenn man davon ausgeht, dass diese Art von Tabuisierung von Sexualität, auch von Unterdrückung von ganz bestimmten Lüsten und Trieben und ich weiß nicht was, ein notwendiger Prozess ist, um sich in diese hierarchisierte Gesellschaft einzugliedern, den Arbeitsprozess sich einzugliedern, eben 8 Stunden am Tag arbeiten zu können und so weiter und so fort. Und dass das alles ja Anpassungsmechanismen sind, die sehr körperfeindlich natürlich auch sind, dann müsste im Grunde genommen diese gesamte gesellschaftliche Struktur auch verändert werden. Und zwar in allen Bereichen, ob es nun die Lohnarbeit ist, die Hausarbeit oder sonst was. Und das ist natürlich ein relativ großes Projekt.
Soweit die Soziologinnen Nena Helferich und Annette Rommel. Wieder einmal verweist der Einzug rechtsradikaler Parteien in die Parlamente, was ja nichts Neues ist innerhalb der Geschichte der BRD, auf repressive Strukturen und Mechanismen unserer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die sich wieder einmal als zu verändernde präsentiert.
von der geschlechtsspezifischen Wahlanalyse zur sozialrevolutionären Utopie.
Eine Entwicklung, die sich ganz von selbst aus dem Interview ergab und zu dem Mensch wohl automatisch kommt, wenn Mensch sich etwas tiefergehender mit dem Rechtsradikalismus beschäftigt. In einem der nächsten Infos werden wir einen männlichen Wissenschaftler, Klaus Teweleit, Autor des Buches Männerfantasien, zum selben Thema befragen und euch das Resultat präsentieren.